Radio M im Gespräch.
Herzlich willkommen zu einem neuen Radio M Gespräch mit Gerrit Mattis, und es wird jetzt ernst. Denn die, um die es heute geht, kommen dann, wenn alles zu Ende zu gehen scheint. Notfallseelsorger. Männer und Frauen, die Menschen betreuen, die plötzlich ihren Lebenspartner oder ihr Kind verloren haben, die sich bei schweren Unfällen den Angehörigen von Verletzten oder Getöteten zuwenden. Deutschlandweit sind diese Notfallseelsorger inzwischen im Einsatz. Vor rund 10 Jahren ging das los, und das in ganz Deutschland. Was war damals los? Wie sieht der Einsatz eines Notfallseelsorgers aus, und warum setzt er sich freiwillig solch belastenden Situationen aus? Darauf erhoffe ich mir Antworten von einem, der von Anfang an mit dabei ist, Pfarrer Jonas Helbig aus Stuttgart. Notfallseelsorge, kann man sich eine Menge darunter vorstellen. Was macht ein Notfallseelsorger?
Ein Notfallseelsorger wird von der Feuerwehr, hier von der integrierten Leitstelle, alarmiert und wird eingesetzt in überwiegend häuslichen Situationen. Wir haben also zum Beispiel eine vergebliche Reanimation, wo ein älteres Ehepaar ihren Alltag hatte. Und abends geht einer von ihnen ins Bett, der andere Partner bleibt vorm Fernseher. Dann kommt es, dass der Ehepartner aufsteht nachts und sich wundert, dass er nicht da ist. Und er ist vorm Fernseher verstorben, völlig ohne Vorankündigung. Rettungssanitäter kann nur den Tod feststellen und ruft uns, um einfach da zu sein. Oder eine ganz häufige Situation auch, dass wir von der Polizei gerufen werden zur Übermittlung einer Todesnachricht. Oder wir werden gerufen, wenn einer Familie, einem jungen Ehepaar, der Boden unter den Füßen weggerissen wird, weil ihr junges Kind plötzlich gestorben ist, plötzlicher Säuglingstod. Wir werden gerufen, wenn wir mit der Polizei einen Suizid begleiten sollen, wo Angehörige ebenfalls der Boden weggezogen wurde und sie verkraften müssen und warum ihr naher Angehöriger eben sich das Leben genommen hat. Das sind so häusliche Situationen.
Bei Notfall hätte ich jetzt eher an Unfall gedacht, an solche Dinge.
Unfälle kommen auch vor, aber sie sind nicht so häufig wie diese häuslichen Einsätze, die sich im Laufe der 10 Jahre in diese Richtung eben so herausgebildet haben, was die Einsatzanzahlen angeht.
Was machen Sie dann? Also Sie werden gerufen, Sie kommen dahin und jetzt beginnt Ihre Tätigkeit. Was tun Sie denn da?
Wir haben ein anderes Zeiterleben im Unterschied zu der Polizei und den Rettungskräften vor Ort. Die Rettungskräfte vor Ort, für die spielt die Zeit, schnell zum Überleben beizutragen, die wesentliche Rolle. Wir kommen mit Zeit dort an und bleiben einfach dort. Wir sind da und begleiten diese Menschen, vor denen sich jetzt wirklich so ein Abgrund aufgetan hat, und geben ihnen durch unsere Anwesenheit das Gefühl, es ist jemand da.
Wie sieht diese Begleitung denn aus? Bei Notfallseelsorge denke ich an Zuhören viel, miteinander beten. Ist es das?
Zuhören ist schon der nächste oder übernächste Schritt. Denn wenn Sie sowas erlebt haben, dann können Sie gar nichts mehr sagen erstmal. Also insofern ist es die Kraft auszuhalten, dass man nichts sagt und auch keine Sprüche jetzt klopft und irgendwelche Worte drüber klebt sozusagen über diese Wunde, die Seele jetzt gerade erlebt, sondern in der körperlichen Anwesenheit zu verstehen zu geben, ich bin da, und dann vorsichtig tastend zu fragen, ob sie oder er sich denn dazu schon äußern kann, was sie gerade erlebt haben. Es ist ein schweigendes Begleiten erst einmal und ein tastendes Fragen, wann und wie dieser Mensch dann auch anfängt, vielleicht zu sprechen. Man nennt das so, man setzt einen Anker, indem man zum Beispiel fragt, was haben Sie denn gestern mit ihm oder mit ihr erlebt, bevor das passiert ist? Und schon erinnert sich dieser Mensch ganz deutlich, was ich Herrliches im Alltag mit ihm erlebt habe. Und dann bricht das natürlich wieder ein und dann kam das. Und so versuche ich eben, um diesen Abgrund, der sich aufgetan hat, mit behutsamen Fragen so ein Gerüst zu bauen, dass man fähig wird, die Situation, wie sie jetzt ist, einfach auch zuzulassen. Und nicht zu erklären und zu begründen oder nach Schuldigen zu suchen, sondern es ist gerade jetzt so passiert.
Wenn das Schweigen so schwer ist, auch auszuhalten, woran merken Sie, dass Ihre Hilfe ankommt?
Da ist für uns die Körpersprache sehr wichtig, darauf zu achten. Und da sind die Augen sehr wichtig. Also wie schaut dieser Mensch? Es gibt in solchen extremen Situationen, in die ein Mensch geraten kann, dass so ein Tunnelblick an diesen Menschen zu beobachten ist. Er kann nichts mehr anschauen und fixieren, sondern er schaut wie in einen Tunnel hinein. Und an dem merke ich, dieser Mensch droht gerade auch abzudriften vielleicht. Und dann frage ich ihn, ist es Ihnen recht, wenn ich Sie berühre, wenn ich den Arm um Sie lege? Das frage ich natürlich, das tue ich nicht einfach. Und versuche ihn wieder in die Wirklichkeit zurückzubringen, indem ich sage, Sie sind jetzt hier an einem sicheren Ort. Hören Sie denn etwas? Hören Sie etwas um sich herum? Oder was fällt Ihnen denn auf, was Sie sehen hier in diesem Raum? Und dadurch geht er wieder in die Wirklichkeit jetzt um sich herum und geht aus dem Tunnel heraus.
Irgendwann müssen Sie sich aber wieder verabschieden. Bei den Ereignissen, die Sie jetzt beschrieben haben, kann ich mir nicht vorstellen, dass Sie gehen und sagen, jetzt ist wieder alles gut, da muss was hinterherkommen. Wann gehen Sie, wann wissen Sie, jetzt ist meine Aufgabe hier zumindest beendet?
Das kann mehrere Stunden dauern, aber ich spüre dann, dass mein Einsatz beendet ist oder ich ihn loslassen kann, wenn ich versucht habe, ein soziales Netz zu knüpfen, indem ich Sie oder ihn gefragt habe, wo sind denn Ihre Angehörigen? Wie können wir die denn verständigen? Wer kann denn kommen und Sie besuchen? Welcher Mensch des Vertrauens, auch in der Nacht, können wir jetzt anrufen, dass diese Person kommt und Sie dann jetzt begleitet, die vertrauter und näher ist als ich in der Notfallseelsorge? Und wenn so ein Netz geknüpft wurde, eine gute Nachbarin da ist oder die Tochter oder der Onkel gekommen ist und die da sind bei ihr, dann kann ich mich verabschieden.
Kann ich, wenn ich Betroffener bin, sicher gehen, dass ein Notfallseelsorger zu mir kommt, wenn ich so etwas erlebe?
Das ist inzwischen so selbstverständlich geworden, dass sowohl Rettungskräfte, Feuerwehr als auch Polizei wissen, dass es uns gibt. Und die eben bei der integrierten Leitstelle hier in Stuttgart das bei ihrem Einsatz sofort zurückmelden. Wir brauchen Notfallseelsorge. Und man hat auch heute für die ganze Bundesrepublik die gleiche Sprachregelung. Psychosoziale Notfallversorgung. Wir brauchen psychosoziale Unterstützung, heißt es dann. Also nicht unmittelbar sagt man vielleicht Notfallseelsorger, sondern wir brauchen psychosoziale Unterstützung. Und da wissen die an der Leitstelle, aha, und dann werden wir alarmiert.
Wenn der Begriff jetzt doch so weltanschaulich neutral gefasst ist, ist es bewusst so, dass man auch nicht als Mann der Kirche kommt, weil es vielleicht Menschen gibt, die damit gar nichts zu tun haben wollen?
Eben, das sehen Sie auch an unserer Uniform. Wir haben diese gelben Jacken, auf der hinten steht einfach nur Notfallseelsorge und noch nicht psychosoziale Notfallversorgung. Aber wir kommen nicht konfessionell geprägt als Pfarrer oder Pfarrerin oder Diakonin oder so hier an, sondern erstmal nur unter diesem Oberbegriff psychosoziale Unterstützung oder Notfallseelsorge. Wir werden nur im Laufe der Zeit, habe ich immer wieder erlebt, dass ich frage, ist es Ihnen denn recht, wenn man sich jetzt von dem Toten verabschiedet, wenn er abgeholt wird vom Beerdigungsinstitut, ist es Ihnen recht, wenn ich ein Gebet spreche? Und ich habe noch nie erlebt, ob sie jetzt evangelisch, katholisch oder Moslems waren, dass die nicht gesagt hätten, es wäre uns sehr recht, wenn sie noch ein Gebet sprechen könnten.
Zu Ihnen als Notfallseelsorger kann ich mir vorstellen, Sie erleben ja selbst auch schwere Dinge. Nicht ganz unmittelbar, aber Sie sind dem ausgesetzt. Wie sind Sie auf solche Einsätze vorbereitet worden?
Wir haben natürlich eine Seelsorgeausbildung, wie jeder Pfarrer, Pfarrerin. Aber dann zusätzlich eben eine Grundausbildung, in der wir sowohl, was die psychische besonderen Situationen von Menschen, was Trauma angeht, was psychische Belastung, Stress angeht, dass wir da eine Ausbildung bekommen haben, aber eben auch eine Grundausbildung, was die Strukturen der Feuerwehr und Polizei angeht, damit man weiß, wenn man vor Ort hinkommt, wo ist der Einsatzleiter, wie erkenne ich den. Da sind wir also immer wieder fortgebildet worden und das läuft auch so parallel weiterhin zu unserer Bereitschaft, die wir geben.
Haben Sie die Situation erlebt, in denen Sie selbst dachten, jetzt komme ich trotz Ausbildung und Erfahrung an meine Grenze?
Das habe ich auch erlebt, ja. Und da bin ich dann froh, dass ich weiß, dass ich an diesem Einsatzort, wenn die Rettungskräfte abgezogen sind, die Polizei nicht mehr da ist und ich jetzt mit diesem Betroffenen allein bin, dass ich selbst auch nicht allein bin. Also ich habe ein Handy und kann den Hintergrund anrufen oder die andere Person der Notfallseelsorge, die für den anderen Bereich von Stuttgart zuständig ist, denn wir sind ja immer zu zweit für ganz Stuttgart zuständig, dass ich nachalarmieren kann, dass jemand also dazukommt und ich dann nicht allein in dieser Situation bin.
Darf ich nachfragen, was das für eine Situation war, was Sie als doch recht Erfahrenen an diese Grenze gebracht hat?
Das war eine türkische Familie, wo ein ganz schrecklicher Verkehrsunfall war. Und innerhalb von 10 Minuten hatten die sich so untereinander telefoniert, dass auf einmal die Wohnung voll war mit weinenden, schluchzenden und verzweifelten Angehörigen, Freunden, Bekannten. Und mittendrin saß ich und habe gemerkt, das überschwemmt jetzt alles. Und da muss ich jemanden dazu holen, damit man da einfach das ein bisschen kanalisieren kann, ein bisschen ordnen kann, ja.
Sie müssen diese Arbeit ja nicht machen. Ich sage es mal jetzt ganz salopp. Warum tun Sie sich diese belastende Arbeit denn an?
Das hängt entscheidend mit der Art, wie ich meinen Beruf erlebe, zusammen. Dass ich als evangelischer Pfarrer schon immer einen Schwerpunkt in der Seelsorge hatte und mir Lebenssituationen von Menschen als ein Geheimnis, als ein Wunder vorkommen. Was Menschen alles erleben können, was einen Menschen ausmacht, aber auch, was ein Mensch alles aushalten kann. Und ich habe selbst durch meine eigene Biografie erlebt, wie man in schweren Situationen und an schweren Situationen, gerade auch vom christlichen Glauben getragen, was man da alles schafft. Und diese Energie, die mir da zugewachsen ist in diesen Lebenssituationen, habe ich gemerkt, kann ich auch weitergeben und mich diesen schweren Situationen bei anderen Menschen auch aussetzen und sie damit ermutigen, auch an ihre eigenen Kräfte und Möglichkeiten wieder anzuknüpfen. Und das macht sehr viel von meinem christlichen Glauben da auch aus, ja.
Aus diesem christlichen Glauben schöpfen Sie die Kraft, auch so schwere Situationen neben einem Kollegen, den man halt rufen kann, das zu bewältigen.
Ja, so kann man es wirklich ausdrücken, ja.
Dann gehen wir mal ganz nüchtern in die Vergangenheit. Die Notfallseelsorge hat es nicht schon immer gegeben. Es war im Jahr 2001, da hat sie sich gegründet, in Stuttgart, auch in vielen anderen Orten. Dass es sich auch in vielen anderen Orten in ganz Deutschland so gebildet hat, deutet darauf hin, es gab irgendeinen Auslöser, dass man gesagt hat, wir brauchen so etwas. Was ist der Hintergrund, der historische?
Das waren eben hier jetzt erstmal die Großschadenslagen, die wir miterleben mussten, die dann ja auch medienwirksam überall da vorhanden waren. Das war Eschede, dieses schreckliche Zugunglück. Das war Rammstein am Flughafen dort. Das waren Busunglücke mit vielen Verletzten und Toten, die dann auch für eine Stadt, eine Kommune, aber auch für die Kirchen deutlich machten, wir müssen auch vor Ort hier was ermöglichen und installieren.
Die Zukunft der Notfallseelsorge, wie sieht sie aus? Kann man so weitermachen wie bisher? Sind das gute Strukturen und gute, erfahrene Leute, die das machen?
Also ich denke, für die Zukunft wird es wichtig sein, dass die Notfallseelsorge, wenn sie weiterhin so mit ihrem Profil von den Kirchen her, evangelisch, katholisch, methodistisch zum Beispiel, rekrutiert wird oder von dort her die Personen hat, dass diese Personen auch doch mehr von ihrem sonstigen beruflichen Bereich entlastet werden. Wir haben ja alle nebenher unserer Tätigkeit in der Gemeinde oder im Krankenhaus als Krankenhauspfarrer und alles. Und wenn dann noch die Notfallseelsorge dazukommt, das ist dann eben bis Oberkante. Und da wäre es gut, wenn da in Zukunft seitens der Kirchen eine Entlastung stattfinden könnte. Ja.
Vielen Dank, Jonas Helbig, evangelischer Pfarrer und seit 10 Jahren als Notfallseelsorger im Einsatz. Einen Link zu den Notfallseelsorgern finden Sie direkt auf unserer Seite bei diesem Gespräch. Danke Ihnen fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn Sie in 2 Wochen wieder mit dabei sind. Dann kümmern wir uns um eine Kraft, die Menschen täglich antreibt und die Werbung weidlich ausnutzt. Unsere Sehnsucht. Woher kommt sie? Was macht sie mit uns? Und was können wir mit ihr machen? Das in 2 Wochen. Ich bin Gerrit Mattis. Bis dahin. Tschüss.
Radio M im Gespräch ist ein kostenloses Podcast-Angebot der Evangelisch-Methodistischen Kirche. Weitere Podcasts finden Sie auf unserer Internetseite radio-m.de.